Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Seit dem 13. Juni 2025 eskaliert der Konflikt zwischen dem Iran und Israel zu einem offenen Schlagabtausch. Israel hat im Rahmen der Operation Rising Lion massive Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei sind iranische Militär- und Nuklearanlagen getroffen worden, aber auch Zivilisten sind ums Leben gekommen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Was passiert da eigentlich gerade vor unseren Augen? Welche Ziele verfolgt Israel und wie sieht die iranische Bevölkerung, die mehrheitlich gegen das eigene Regime ist, den Angriff? Und wie funktioniert eigentlich der iranische Machtapparat und kommt er vielleicht sogar irgendwann ins Wanken? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich heute mit dem Tim Guldimann. Er ist Politikwissenschaftler, früherer Nationalrat, Ex-Diplomat und ist von 1999 bis 2004 Schweizer Botschafter im Iran gewesen. Herr Guldimann, herzlich willkommen im Durchblick.
Merci. Ich nehme gerne teil.
Wie reagiert die Bevölkerung auf die neuesten Angriffe von Israel im Iran?
Ich kann nur gewisse Vermutungen anstellen, wie die Bevölkerung reagiert, aufgrund von generellen Kenntnissen bzw. auch Kontakten zu konkreten, sehr nahen Freundinnen, die sich geäußert hat. Da ist zum einen ist natürlich die Haltung gegenüber der eigenen Regierung, gegenüber dem Regime, ist über die letzten Jahre immer schlechter geworden. Das hat jegliche Rechtfertigung, Unterstützung in der Bevölkerung verloren. Aber gleichzeitig ein Angriff von außen auf Land weckt wieder Erinnerungen wahr bei der älteren Generation vom Angriff vom Irak gegen Iran 1979, kurz nach der Revolution 1980. Und auch, was jetzt dazu kommt, der Angriff durch Israel. Israel ist nicht akzeptiert als Land, als Regime. Erst recht nicht durch all die Verbrechen, die jetzt stattfinden im Gazastreifen. Das heisst, die Reaktion ist nicht, dass man sich irgendwie freut, weil das Regime angegriffen wird. Man reagiert wahrscheinlich auch noch nationalistisch im Sinn, unser Land wird angegriffen und eine Rechtfertigung findet der Angriff in der Bevölkerung nicht, weil man kann davon ausgehen, dass auch das Atomprogramm weniger abgelehnt wird von der Bevölkerung, als dass man sich das im Ausland vorstellt.
Denken Sie jetzt, dass die USA zusammen mit Israel mit dem aktuellen Angriff gegen den Iran einen Regimewechsel vorantreiben will?
Es ist unklar. Ich glaube nicht, dass überhaupt eine klare Strategie vorliegt. Das zeigt sich, dass auf der einen Seite die Israelis Atomanlagen angreifen mit dem Ziel, das Nuklearprogramm auszuschalten, zu zerstören. Sie können es vielleicht aufhalten, vielleicht stoppen. Zerstören, das ist enorm schwierig. Aber vom Moment, wo Israel auch Infrastrukturanlagen wie Energieversorgung, Öl- und Gasstationen angreift, ist der Angriff eigentlich generell gegen Iran. Es geht nicht nur um das Nuklearabkommen. Jetzt kann man natürlich behaupten, dass sie jetzt eine Vergeltung aufgrund von der Reaktion vom Iran mit Raketenangriff. In jedem Fall ist es unklar, was man will. Und von Amerika aus zu behaupten, ja, wir haben das, wir stützen das gar nicht, das läuft nicht mit unserer Unterstützung, das ist absoluter Blödsinn, weil Israel kann keine Operation starten ohne eine massive Unterstützung durch Amerika, wenn Amerika eine andere Position hätte. Dann hätte es können sagen, gut, entweder Stopp oder ab morgen am 5 Uhr gibt es keine weitere militärische Unterstützung. Und der Angriff erfolgt mit voller Unterstützung von den USA. Was Ziel ist, ist eigentlich unklar. Dass man natürlich denkt, vielleicht wird das Regime gestürzt, das wäre uns sehr angenehm. Aber behauptet, das Ziel ist, das Atomprogramm zu stoppen, zu zerstören.
Und wie sollten sich, also wie sollte sich die Schweiz Ihrer Meinung nach denn positionieren?
Es ist vollkommen klar, dass das ein Bruch vom Völkerrecht ist. Der Angriff Man kann nach Artikel 51 von der UNO-Charta einen Angriff gegen einen anderen Staat nur rechtfertigen, wenn man selber angegriffen ist. Im äußersten Fall auch als Präventivschlag. Aber dann muss man schon nachweisen, dass unmittelbar eine Bedrohung, Angriff bevorgestanden hätte. Das kann man nicht behaupten von Seiten von Israel. Das heisst, Völkerrecht wird verletzt. Und die Frage ist, ob die Schweiz, konkret der Bundesrat, in der Stellungnahme aufs Völkerrecht Bezug nehmen will. Ich finde, er sollte es, weil die Schweiz ist als mittelgroßer Staat sehr darauf angewiesen, dass das Völkerrecht und generell eine regelbasierte internationale Ordnung stabilisiert, aufrechterhalten wird. Weil sonst heisst das einfach das Recht vom Stärkeren. Da kann jeder Staat einen anderen angreifen. Das Völkerrecht wird außer Kraft gesetzt. Und wenn Israel jetzt Iran kann angreifen, ohne dass wir feststellen, dass da Völkerrecht verletzt wird, dann geben wir eigentlich den Anspruch auf, dass wir für die Haltung Respekt vor Völkerrecht oder konkret im Gazastreifen humanitäres Völkerrecht, Menschenrecht, dass das unsere Ziele sind. Und es sind die Situationen, wo es eben darauf ankommt, Klarstellung zu nehmen. Es ist erschreckend in meinen Augen, dass sowohl in Europa als auch jetzt bei der G7 man nicht klar sagt, Moment, da wird Völkerrecht verletzt.
Reden wir noch ein bisschen über das islamistische Regime im Iran. Wie ist es eigentlich 1979 zu der islamischen Revolution gekommen?
Entscheidend war, und darum gibt es jetzt auch die Frage, ob man wieder in einer solchen Situation ist. Entscheidend war, dass in der iranischen Gesellschaft damals gegen den Schah sich ganz verschiedene soziale Gruppierungen zusammengekauft haben. Das war eine Zivilgesellschaft, das war eine Mittelklasse, das war der Basar, also ökonomische Interessen. Und in dieser Situation konnte der Schah sich nicht mehr halten und das Regime ist zusammengebrochen. Die religiöse Komponente der Revolution war auch entscheidend, weil der Führer der Revolution, der Ayatollah Khomeini, der von Paris aus diese Sache unterstützt hat, ist von der Bevölkerung als neuer Führer akzeptiert worden, weil er über Jahre ein Ziel gesetzt hat, der Schah muss weg. Also diese klare Ansage ist eine Position, wo sich die Gesamtbevölkerung oder der grosse Teil der Bevölkerung darum gruppiert hat. Der Schah ist gestürzt worden und nachher ist das jetzige Regime etabliert worden als ein religiöses Regime. Und dort ist eben entscheidend, dass der Islam nicht nur wie die Tradition ist, die weltliche Macht soll überwachen, ob die sich an religiöse Gesetze halten oder nicht, sondern dass der Ayatollah Khomeini damals direkt staatliche Macht übernommen hat. Und das ist ganz entscheidend für das Verständnis von der Rolle des Klerus in diesem Staat, weil vom Moment, wo der Staat nicht funktioniert, ist in der Augen von der Bevölkerung dann die Religion zuständig.
Mhm. Der Ayatollah Khomeini, hat er von Anfang an die Autorität genossen oder hat sich das mit der Zeit entwickelt?
Sehr rasch, schon in der Revolution. Die sind sich alleinig, dass der Schah, das Regime, gestürzt werden muss. Und man hat dann relativ bald auch in der Revolution der Khomeini als Revolutionsführer akzeptiert, die breiten Schichten der Bevölkerung. Und dann hat die Auseinandersetzung angefangen, wie jede Revolution von verschiedenen Kräften, wo dann sehr brutal von Seiten von der Machthaber, der religiösen Machthaber, Khomeini und seine Leute durchgesetzt worden ist, gegen die Opposition von der Kommunistischen Partei, gegen die Opposition vom Bürgertum. Der Bani Sada damals, der Ministerpräsident war, musste fliehen. Die sind nachher unterdrückt worden gegen die auch kommunistischen Kräfte, die Opposition geleistet haben. Das ist bürgerkriegsähnliche Zustände. wo eine massive Repression eingesetzt hat mit Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Leuten, die umgebracht worden sind.
Was hat sich denn nach der Revolution für die Menschen im Alltag konkret geändert, also so im Justizsystem, in der Bildung oder auch bei den Rechten der Frauen?
Also ich sehe, dass die Revolution stattgefunden hat im Moment, wo die städtische Bevölkerung grösser geworden ist als die ländliche Bevölkerung. Das heisst, das urbane Element in der iranischen Gesellschaft ist stärker geworden. Die Revolution hat im Rahmen von einem religiösen Gesetz auch ermöglicht, dass die Frauen in die Gesellschaft raus hätten gehen können mit der Vorschrift von der Kleiderordnung. Das hat am Anfang einen progressiven Zweck gehabt, in dem Sinn, dass in traditionellen Familien haben sie ihre Frauen, ihre Töchter, in die Schule gehen, in die Ausbildung oder einen Arbeitsplatz, unter der Bedingung, dass sie sich mit dem Kopftuch geschützt hat nach islamischen Regeln. Das ist die Bedingung, die dazu geführt hat, dass die Kleiderordnung, wo man kann sagen, am Anfang eine gewisse Öffnung von der Rolle von der Frau ermöglicht hat, im Rahmen von strengen religiösen Gesetzen, wo nachher jetzt im letzten Jahr zunehmend repressiv worden ist mit der Kleiderordnung. Die Auseinandersetzung ist bekannt.
Wie funktionieren denn die verschiedenen Machtzentren im Iran? Also es gibt ja den Revolutionsgarten, den Wächterrat, das Parlament. Jetzt, wer kontrolliert dort wer?
Das ist, wenn man so ein Organigramm macht von dieser Verfassung, dann gibt es verschiedene Institutionen, die sich gegenseitig im Schach behalten und die sich gegenseitig kontrollieren. Aber man kann sagen, dass es zumindest so demokratisch ist, dass Präsidentschaftswahlen in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, wo das Resultat nicht vorhersehbar war. Das ist immerhin, obwohl Kandidaten aussortiert worden sind, dass also keine Personen, die sich irgendwie kritisch gegen das Regime geäussert haben, haben können kandidieren. Und trotzdem hat es einen gewissen Willen von der Bevölkerung zum Ausbruch gebracht in der Wahl vom Präsidenten, aber nicht in der Wahl vom religiösen Führer. Der ist bestimmt worden durch das religiöse Establishment, wo der Ayatollah Khamenei jetzt gewählt hat. Das ist also vor Jahren. Und die Frage ist, was passiert beim Tod vom Khamenei, wo jetzt 87 ist, irgendwann einmal stirbt er. Und das wird das nächste große Problem für einen Machtwechsel von diesem System.
Warum gibt es denn überhaupt noch Wahlen im Iran, wenn das System so stark kontrolliert ist?
Es gibt die Präsidentschaftswahl, es gibt Parlamentswahlen, aber die Kontrolle oder die Repression fängt vorher an mit der Aussortierung von der entsprechenden Kandidaten oder Kandidatinnen, was nicht möglich macht, diese Wahlen als demokratisch zu bezeichnen. Das ist vor 20 Jahren vielleicht zu einem gewissen Grad möglich gewesen. Heute ist das mehr Bestätigung vom Regime.
Also hat eigentlich der Präsident heutzutage hat er nur noch so viel Einfluss, wie das Regime das zulässt?
Ja und nein. Also das ist Kian, der jetzt eine fortschrittliche Position einnimmt. Er hat beispielsweise sich eingesetzt dafür, dass die Kleidervorschriften nicht so hart durchgesetzt werden. Da gibt es schon gewisse Nuancen. Aber das ist nicht der Ausdruck von einem eigentlichen Volkswillen. Wenn er gewählt worden ist, obwohl es nicht vorhersehbar war, dass er gewählt worden ist, vielleicht einfach das geringeres Übel.
Jetzt einmal zurück zu den Angriffen der letzten Woche. Was ist genau jetzt die Strategie von Israel, um die Machtstruktur zu brechen?
Also da gibt es eigentlich zwei wichtige Aspekte. Das eine ist das Atomprogramm. Und Israel behauptet seit 20, 30 Jahren, Iran sei dran, Atombomben zu bauen. Sie sind unmittelbar vor dem Durchbruch. Man wird überrascht von einer iranischen Atombombenexplosion, bedeutet, Iran hat in diesen Atombomben in ihren Händen und mit all dem aggressiven Vokabular vom Regime gegen Israel ist da eine reale Bedrohung, die dann in Israel so wahrgenommen wird, das ist existenziell für uns. Darum, wenn wir mit allen Mitteln verhindern, dass Iran die Atombomben baut, mit der Behauptung, sie sagen immer, das sagen sie schon seit 20 Jahren, jetzt geht es noch 2 Jahre, jetzt geht es noch 1 Jahr, jetzt geht es noch 6 Monate und dann haben sie Bomben, muss unbedingt vermieden werden. Ich bin überzeugt, das stimmt nicht in dem Sinn, dass Iran nie die Absicht hatte, Bomben zu bauen, zum Explodieren zu bringen und dann tatsächlich als Waffe im Keller zu haben, sondern dass die iranische Strategie war, und da gibt es wirklich klare Hinweise, sich die Möglichkeit zu beschaffen, in möglichst kurzer Zeit fähig zu sein, eine Atombombe zu bauen, zur Explosion zu bringen, aber das nicht heute zu machen. Und darum ist Iran immer im Atomwaffensperrvertrag geblieben, der verbietet, eine Atombombe zu bauen und zu haben. Und behauptet, unser Nuklearprogramm ist rein zivil. Das stimmt in dem Sinn nicht, als einerseits gibt es klare Beweise, dass Tätigkeiten stattgefunden haben, die für ein ziviles Programm überhaupt keinen Sinn machen. Und dass Iran Verpflichtungen, Informationen über ihr Atomprogramm zu liefern, nach dem Zusatzprotokoll vom Atomwaffensperrvertrag nie eingehalten hat, ist also vertragsbrüchig geworden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Verletzungen von dem Vertrag an den Sicherheitsrat unerbracht worden sind, mit der Folge, dass Sanktionen erfolgt sind und wahrscheinlich jetzt verschärft werden. Das Atomprogramm ist für die Israeli behauptet, jetzt kommt Bombe, unmittelbare Gefahr. Tatsächlich, die Gefahr existiert als Bedrohung, aber nicht als Bombe aus meiner Sicht, wo da ist, sondern wo man möglichst in kurzer Zeit könnte produzieren. Das zweite von der israelischen Strategie über die letzten 20 Jahre, und das ist vor allem von Netanyahu, hat darin bestanden, dass Israel sieht, dass sie mit den arabischen Nachbarn sich arrangieren kann, dass dort ein Frieden möglich ist. Aber um die Sicherheit vom eigenen Land gegenüber dem Westen aufrechtzuerhalten, im Sinne einer westlichen Unterstützung, braucht es einen äußeren Feind. Und Israel hat mit allen Mitteln die Bedrohung von Iran immer international entwickelt, so dass man heute eine Haltung hat von der westliche öffentliche Meinung, die ganz negativ ist, über Iran, weil man sagt, die bedroht Israel. Also es gibt sicher eine Bedrohung von Israel, aber genauso, da kann man schauen, in den letzten Jahren gibt es auch eine Bedrohung von Israel gegenüber den arabischen Staaten rundherum. Also das ist einfach ein Konflikt. Und wenn Sie jetzt sagen, was ist das Ziel von dieser Operation, kann man sagen, das Atomprogramm zu stoppen. Ja, ich glaube, das kann man bremsen, das kann man aufhalten, da kann man viel zerstören. Aber Iran mit dem Angriff so weit zurückzubomben, dass es kein Atomprogramm mehr gibt, halte ich für ausgeschlossen. Und dann ist die Frage, wie kann man sich arrangieren mit Iran? Und das ist ja der Gegenstand vom Nuklearabkommen, wo man gesagt hat, ihr Iraner könnt ein Atomprogramm haben, zivile Zwecke, ihr könnt Uran anreichern, aber ihr müsst das so transparent machen, dass wir genau wissen, wie weit sind ihr und im Fall von einem Ausbruch, das heisst, ein Bau von einer Atombombe, dann hätten wir die Information und könnten dann rasch reagieren, gleichzeitig mit dem Abkommen Sanktionen aufgehoben. Abkommen ist von 2015, 2018 hat Trump in seiner ersten Präsidentschaft eigentlich suspendiert oder gestoppt oder aufgehoben, auf alle so, dass das Abkommen nicht mehr Geld gegolten hat. Und von dem Moment an hat es in dem Sinn eskaliert, dass die Iraner dann ihre nukleare Tätigkeit massiv vorantrieben haben.
Was denken Sie, wie weit wird Israel noch gehen in diesem Konflikt?
Das weiß man nicht. Mein Eindruck ist, für den Netanyahu gibt es zwei Optionen. Entweder geht er ins Gefängnis wegen seiner Korruption oder er setzt an allen Fronten die militärischen Operationen fort mit der Absicht, sich da damit an der Macht zu halten, um die eigene juristische Folge können, zu vermeiden, weil wenn er nicht mehr Präsident ist, nicht mehr Ministerpräsident ist, dann kann er angeklagt werden vor Gericht. Gleichzeitig glaube ich, dass auch diese Operation, auch wenn sie teilweise erfolgreich ist in dem Sinn, dass Iran ist massiv geschwächt, dass das nicht bedeutet, dass er sich anhalten kann innerhalb von Israel. Die Kritik nimmt zu und man weiß nicht, wie das weitergeht. Viel vom Moment, wo iranische Raketen das Leben in Israel sehr schwer machen. Und wenn das andauert, dann ist die Unterstützung für die Kriegskurs in der israelischen Bevölkerung vielleicht nicht mehr so stabil, wie sie auch so gesehen, wie es auch schon gesehen ist.
Herr Guldimann, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken bei Durchblick.
Gerne schön.
Die Situation ist und bleibt also angespannt. Die nächsten Tage werden zeigen, wie weit Israel und der Iran in diesem Konflikt gehen werden. Mein heutiger Gast, Tim Guldimann, hat selber einen Podcast, «Debatte zu dritt» heisst er. Dort beleuchtet er verschiedene Themen aus Politik und Gesellschaft. Den findet ihr wie uns auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht auch heute wie immer der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Das Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Diese Zahl basiert auf Beobachtungen vom kosmischen Hintergrundstrahl, wo mit dem Weltraumteleskop Planck gemacht worden ist.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.